wir wieder, und zwar die Caroline Selzer und
Anja Herber.
Genau, in alter Frische hier bei hohen Temperaturen mitten in Würzburg City.
Genau, der Sommer schlägt jetzt zu.
Genau, wer fliegt schon nach New York? Würzburg ist auch mega cool. Gut, wir haben heute hier unsere 12. Minus 1 Folge. Ja, das, was bedeutet, wir haben mit Folge 0 angefangen.
Ja.
Wenn man das in Zahlen ausdrückt, sind das 12 Folgen. Mhm. Aber sagen wir mal natürlich unsere Folge Nummer 11, wenn wir die Folge 0 mit einbeziehen. Genau, also hier sind wir wieder mit einer Folge von Speech and Language Podcast 2.0. Genau. Ja, und wir haben auch heute wieder ein Thema vorbereitet und uns ausgedacht, ganz schwer, ich meine, Moment mal,
Thema. Worum geht's eigentlich?
Thema ist, ich hatte mir gedacht, dass wir heute mal über,
was meinst du?
Ja, wie heißt, also irgendwas mit Semlex, also das über die.
Mit W. Meinst du mit W?
Ja, alles Mögliche mit W gibt es ja, ne? Also zum Beispiel Walfisch, nee, darüber wollen wir nicht sprechen.
War so ein besonderes Walthema, ne?
Ich glaube, das sind die. Wortfindungsstörungen, über die wir heute sprechen wollen.
Ach.
Ist jetzt keiner drauf gekommen. Habe ich das gut gemacht gerade?
Ja, recht authentisch, ne?
Authentisch,
genau. Ja. Vor allen Dingen nochmal so metasprachlich gekennzeichnet. Wie heißt das nochmal? Nur, dass klar wurde, du kommst da gerade nicht auf das Wort.
So ist es dramatisch, ne?
Ja, eine doofe Sache.
Ja, und wenn sich das dann irgendwie, wenn das jetzt nicht nur hier so, ne, bei einem Wort, ne, komme nicht drauf, sondern wenn mir das häufiger passiert, ne, mit allen mittelfrequenten Wörtern zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen, ne, dann ist natürlich irgendwie sehr belastend, kann ich mir vorstellen, ne?
Also ich glaube, so das subjektive Empfinden ist, glaube ich, richtig blöd. Zu merken, ich weiß es, aber mir fällt gerade das Wort nicht ein. Und ich glaube, auch zum Kommunizieren ist es oft schwierig, weil einfach Pausen entstehen, Satzabbrüche, man nicht genau weiß, worauf will der eine jetzt hinaus, weil anscheinend ein wichtiges Wort ja jetzt gerade nicht genannt wird.
Ja, und das kann ja auch, sagen wir, auf der einen Seite ist es natürlich für die Person, die damit zu kämpfen hat, schwierig, ne?
Ja.
Also weil ja, schon ja, dann auch irgendwie so eine Entwartungserhaltung. Das ist aber jetzt keine Wortfindungsstörung. Nee. Ne? Was sind das? Phonologische Paraphrasien?
Ja, auf jeden Fall was durcheinander geworfen.
Genau, also Metathese. Genau, also eine Erwartungshaltung entsteht, dass, vielleicht war es doch ein Ansatz, eine Wortfindungsstörung, ne? Dass das ja auch wieder passieren könnte, ne?
Ja.
Und deswegen man sich dann eben sprachlich auch zurückzieht. Und beim Gegenüber kann es natürlich auch zu starken Irritationen führen, ne? Weil, ne, wenn man jemanden zuhört und er kommt einfach nicht so auf den Punkt. Ne?
Ja.
Womit wir auch schon ein bisschen bei der Differentialdiagnostik sind, weil nämlich, ich bin ja auch im Bereich Redefluss bekanntlich unterwegs, ne? Und bei Kindern, da muss man ja auch ein bisschen hinschauen, ne? Ist es jetzt zum Beispiel ein Stottern oder ist es vielleicht eine Wortfindungsstörung, weil ja da durchaus auch Verwechslungsmomente auftreten können, ne? Also wenn ich, also so, das könnte ja auch schon eine Art verbales Vermeideverhalten sein, ne?
Ja. Genau. Ja, also aus welchem Grund kommt es zu so Satzabbrüchen oder halt ja eben auch häufig an Stellen, die jetzt kommunikativ nicht sinnvoll sind, eine Pause zu machen, sondern vor wichtigen Wörtern.
Ne? Eben, wie gesagt, auch für den Kommunikationspartner stark irritieren. Ne? Also ich hatte mal einen Kommilitonen früher, ne, der hat immer sehr bedächtig, sehr langsam gesprochen. Ne?
Ja, ich merke schon, wie bei mir der Puls hochgeht.
Ja, der hat dann erzählt, ne, wie er
du machst das gut, ich merke schon, wie mich das auch stresst.
Einkaufsladen gegangen ist und ich habe mich immer gefragt, was ist das? Ne? Ja. Also in dem Fall war es keine Wortfindungsstörung, sondern da dahinter hat sich ein Stottern verborgen, mhm. habe ich dann von irgendjemand anderem mal erfahren. Ne? Mhm. Wäre ich jetzt damals nicht drauf gekommen, damals hatte ich auch mit Sprachtherapie noch nichts am Hut. Ne? Mhm. Und, aber es war schon irgendwie, ja, es war, ich habe es dann so als Eigenheit der Person ja. abgeschrieben, und da die ja. Person ansonsten sehr interessant war und sehr anerkannt war aufgrund mhm. der Fähigkeiten, die herausragend waren, habe ich das nicht weiter in Frage gestellt. Aber es kann stark irritierend sein, unabhängig davon, was es jetzt ist, ein ja. Ausdruck einer Wortfindungsstörung oder aber zum Beispiel eine Art von Vermeideverhalten. Gut, aber wieder zurück zum Thema.
Viele kennen ja so den Begriff Wortfindungsstörung, oder sagt man ja auch mal so von sich selber, ach, ich habe gerade eine Wortfindungsstörung, weil einem ein Wort mal gerade nicht einfällt. Ne? Du hast benutzt auch den englischen Begriff Tip of the Tongue.
Tip of the Tongue.
Genau, Tongue. Das ist, liegt mir auf der Zunge. Das Phänomen kennt man. Das ist natürlich keine echte Wortfindungsstörung, sondern eher dieses Phänomen. Ne? Es mhm. liegt mir auf der Zunge, Phänomen. Wir wollen aber eher über Kinder mit Wortfindungsstörungen heute reden. Nicht bei Erwachsenen, auch nicht im Rahmen von Aphasien, wo Wortfindungsstörungen ja auch ein ganz typisches Symptom sind. Mhm. Ne?
Also wir sind eher im Rahmen von SES unterwegs. Ne? Mhm. Und wobei wir uns ja dem Thema auch ein bisschen annähern wollten, ja. darüber, wie fühlt sich's denn bei mir mhm. an? Ne?
Also ja, wenn, das finde ich.
Sagen wir mal, so bestimmte Ausprägung von Symptomen hat ja jeder ab und zu mal. Also eine Wort, dass jemand ein Wort nicht gleich ja. findet oder das Wort auf der Zunge liegt, aber man mhm. kommt nicht drauf. Das kennt ja, glaube ich, jeder. Ne?
Ja,
es sei denn, man
Fall.
Ist also linguistisch irgendwie so durchtrieben, dass man das, dass das nicht auffällt.
Ja, aber dass es nicht auffällt, heißt ja nicht, dass es nicht vorliegt.
Ja gut, aber dass es auch ne? nicht auftritt.
Ja, genau.
Ich würde sagen,
mhm.
auftritt. Ne?
Ja.
Und für dem anderen dann ja. entsprechend nicht auffällt, mhm. weil es eben nicht da ist. Gut, mhm. egal, Wortklauberei. Nee, ich meine jetzt einfach mal rückschließen auf Wortfindungsstörungen, mhm. indem man einfach mal überlegt, was ist denn bei mir los, ja. wenn ich auf Wörter nicht komme, die ich gerne sagen möchte. Oder also ein Sachverhalt, den ich gerne ausdrücken möchte, und ein Wort fehlt mir plötzlich. Ne? Weil es gibt ja da so diese schönen Vertreter verschiedener Hypothesen.
Mhm.
Ne? Also so auf die genaue Theoriebildung gehen wir später noch ein bisschen ein, aber es gibt ja diese Abruf- und die Speicherhypothese. Es könnte ein phonologisches Problem sein oder ein semantisches Problem. Ne?
Mhm.
Und wenn wir uns dem jetzt gerade mal annähern, so aus der Perspektive eines Normalsprechers. Ne?
Genau, wie erlebe ich das, wenn mir das Wort auf der Zunge ja. liegt, ne?
Genau, ne? Also wie erlebst du das? Also kannst du dich an was erinnern kürzlich, wo es mal passiert ist?
Ja, mit dem Alter immer häufiger, dass man das Gefühl hat, wie heißt das nochmal gleich? Ja, also ne, oft ist so die Idee, wenn mir jetzt jemand den Anfangslaut vorgibt, dann komme ich da schneller drauf, also mhm. wirklich eher so eine Idee von phonologisch orientiert und manchmal aber auch so, wie heißt das noch gleich, und gar nicht mit dem Anlaut wäre mir geholfen, sondern da muss es doch ein Wort für geben, wie war das denn nochmal?
Mhm, genau, mhm. Also ich kann mich erinnern, so vor einiger Zeit, da wollte ich mal irgendwas eben auch zum Ausdruck bringen, was ein bisschen komplexer ist. Ich meine, gut, wenn man über mhm. Etwas über wissenschaftliche Sachverhalte spricht, ist es ja oftmals mhm. nicht gerade unkomplex. Und da habe ich auch festgestellt, ich brauche jetzt ein bestimmtes Wort und hatte auch ein Gefühl dafür, welches,
ja.
also sagen wir mal, es war ein Feeling da, was das Wort ausdrücken soll. Ne? Und wenn wir jetzt hier mal so in diesen Sprachverarbeitungsmodellen mhm. drin sind, also wir setzen jetzt mal voraus, dass unsere Hörer sich ein bisschen
damit Idee haben.
Beschäftigt haben, jetzt zum Beispiel Dell-Modell, ne? Also hier da oben auf der Konzeptebene, mhm. ne? Dann war mir klar, was ich sagen möchte. Ich hatte auch so ein Gefühl dafür, dass eine bestimmte Form von Ausdruck oder eine bestimmter Ausdruck da am ehesten matchen würde mhm. mit dem, was ich sagen möchte, aber ich habe kein passendes Wort gefunden, und da hätte mir, glaube ich, der Anlaut auch nicht geholfen.
Ja.
Ich glaube, da war auch irgendwo ein bisschen eine tiefgreifendere Problematik mhm. im Sinne tatsächlich, dass ich irgendwo auch inhaltlich, ne, oder auf der
ja.
semantischen Ebene mhm. nicht das Richtige gefunden habe. Außerdem war es höchstwahrscheinlich kein sehr hochfrequentes Wort.
Ja,
auch nicht mittelfrequent, sondern ich würde schon sagen, auch niederfrequenter, mhm. seltener verwendet, was ja nochmal dafür spricht, dass ich keine Wortfindungsstörung im engeren Sinne habe.
Mhm.
Vermutlich tritt auch dazu etwas zu selten auf. Genau, aber da frage ich mich wirklich, was sind das dann für Mechanismen? Mhm. Ist das ein Wort, was vielleicht, ne, wenn wir nochmal auf die Hypothesen eingehen, Abruf, Speicher, phonologisch, semantisch, ne?
Warum kommt das in dem Moment nicht raus oder warum komme ich da nicht dran?
Ja, ist das Wort nicht genug abgespeichert, dass ich drauf zugreifen kann?
Fest genug verankert mit ausreichend Verbindungen zu...
Zur Semantik, zu präzise semantische Verbindungen. Ne?
Ja, ist es von der Wortform her so unscharf?
Nicht das war es, glaube ich, nicht. Ne? Ich glaub,
könnte sein.
Genau, ich wusste, es gibt ein Wort, das, mit dem man den bestimmten Sachverhalt, worum es ging, weiß ich nicht mehr, präzise wiedergeben kann. Aber ich kam nicht drauf. Und ich glaube, das war nicht nur einfach eine Abrufproblematik. Wenn du mir einen Anlaut gegeben hättest, hätte das auch nicht geholfen. Aber ich fand es so spannend, dass ich mich da jetzt auch noch genau dran erinnern kann. Ja. Ne? Dass es, dass das tatsächlich mir noch bewusst ist, dass es da so war. Und da habe ich gedacht, na, hoffentlich geht das nicht so weiter. Das wäre unangenehm. Ja.
Aber das zeigt auch, wie einprägsam so ein Gefühl ist. Und wie du sagst, passiert dir selten oder den meisten Leuten passiert das selten, aber Kindern, die eine Wortfindungsstörung, unabhängig jetzt von Definition, Abrufstörung oder nicht, haben, die halt jeden Tag damit umgehen müssen. Ne?
Ja, genau. Ne? Also ich kann mir vorstellen, ne, wenn man das dann... Also wenn man jetzt zu Neurosen neigen würde zum Beispiel, ne? Dann könnte es ja so sein, okay, oh Gott, das ist jetzt da, ne? Und wenn man sich da so rein verhakt, ne, könnte man ja, ne, sich da so rein verstricken, dass man aus Angst davor irgendwas nicht, ne, also dass man sich da... Ja, ne,
ich glaube, unter Stress wird das auch nicht besser.
Ja, ja. Nee, also habe ich mir so vorgestellt, wie sich sowas weiterentwickeln könnte, aber dann wäre es ja eher eine Psychoproblematik, ne?
Wenn man, wenn man da
genau, neurologisch sich so reinsteigert, ne, dass es zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird, dass ich Wörter nicht finde in dem in der Form, wie ich sie brauche. Okay, gut. Ja, du möchtest gerne einen Jingle haben? Aber ich kann fast Gedanken lesen. Yay, hast du dich erholt?
Unbedingt.
Ja.
Kurze Verschnaufspause. Ja. Ja, wir haben überlegt, wie so Kinder vielleicht auffallen könnten, dass man überhaupt auf die Idee kommt, in so eine Richtung zu diagnostizieren oder auch so der Verdacht auf eine Wortfindungsstörung überhaupt auftritt, ne?
Ja, genau. Also ich hatte ja vorhin am Anfang so ein bisschen versucht, die Wortfindungsstörung bei Wortfindungsstörung zu mimen oder so aussehen zu lassen. Und sagen wir mal, Kinder, die wirklich so sprechen, ne, dass man sagen, die Erzählfähigkeit ist definitiv gestört, ne? Also in Reinkultur, dass man wirklich sagen kann, ne, das Kind ist meinetwegen 6 oder 7 Jahre alt, würde ich mal so sagen,
typischerweise.
Ne? Und sagen wir mal, hat schon Wortschatz auch und kann sich expressiv ausdrücken, aber hat massive Probleme, Dinge so zu erzählen, dass man dem gut folgen kann. Ne? Nicht so, wie ich das eben auch gezeigt habe, von wegen, dass ich sehr langsam werde beim Sprechen, ne?
Sondern dass quasi echte Satzabbrüche auch sind.
Ne? Ja, dass es einfach auch nicht mehr kohärent wirkt.
Ja, weil es ja weniger die Erzähllogik an sich ist, die dann...
Aber trotzdem, das stört, wenn Wörter fehlen und ich permanent mich unterbreche und dann sage ich irgendwie,
der wieder neu anfangen.
Genau, der sowieso und dann wollte ich, nee, und dann habe ich und so weiter und so fort. Da geht ja die Kohärenz auch unter Umständen flöten, ne?
Ja.
Wo man dann wieder auch genau gucken kann, ne? Also wir haben ja hier auch teilweise Kinder, die haben dann ein Stottern oder zumindest den Verdacht darauf, ne, was hauptsächlich auffällt, ist zum Beispiel vielleicht auch ein nuscheliges Sprechen.
Ja.
Dann kann man irgendwie sich das Ganze irgendwie aus der Seite, von der Seite des Polterns her angucken. Mhm. Kann, könnte auch einfach überlegen, wieso hier redet der so um heißen Brei? Ist das ein total ausdifferenziertes Vermeideverhalten im Bereich für das Stottern, was natürlich irgendwie schon erstaunlich wäre für ein Kind, das noch mal gar nicht so alt ist.
Ja.
Oder ist es praktisch eben ein Problem der Textgrammatik oder ist es faktisch wirklich eine Wortfindungsstörung? Also man muss schon differenzialdiagnostisch viel leisten, um das auch genau herauszufinden, ist das das Problem, weil nur dann kann man ja sinnvoll auch intervenieren. Ne?
Gerade auch so dieser subjektive Leidensdruck tritt ja doch auch bei verschiedenen dieser Störungsbilder auf. Ne? Also selbst da kann man nicht sagen, dass wir typisch für eine Wortfindungsstörung, dass da so ein, ja, ein Leidensdruck vielleicht auch zu erkennen ist. Das könnte ja bei anderen Redeflussstörungen auch so sein.
Ja. Naja, also so, ich muss sagen, Erfahrungen mit Kindern, die so diese, das Klassische, ne, was ich vorhin gemimt habe, ne, also die, also das Klassische, die klassische, wie heißt es noch gleich, also klassische Wortfindungsstörung in dem Fall, ne? Das kenne ich jetzt so nicht, weil wir haben ja auch meistens dann, also bei uns eher mit Vorschulkindern zu tun, ne, die vielleicht noch mit anderen Dingen auch kämpfen. Also was würdest du denn da so als so Marker interpretieren, die dich dazu veranlassen, mit den Kindern da mal genauer hinzugucken, ob es eine Wortfindungsstörung ist? Also welche, was muss da auftreten?
Also genau, so dieser subjektive Leidensdruck ist da gar nicht so alleinig ausschlaggebend, wenn man sich gar nicht erklären kann, warum das Kind in der einen Stunde das Wort benennt und in der anderen es nicht benennen kann. Mhm. Ne, da man vielleicht auch schon das Gefühl hat, vielleicht auch durch eine Diagnostik schon herausgefunden, der Bereich Lexikon ist irgendwie auffällig. Und im besten Fall hat man es ja auch ordentlich diagnostiziert, PDSS oder so, hat eine Idee, wie ist das mit rezeptivem Wortschatz, wie ist das mit expressivem Wortschatz. Und dann tauchen aber so komische Sachen eben auf, wie, ja, dass es nicht so konsistent ist. Mal wird das Wort gekonnt und mal nicht. Oder so knapp daneben ist auch vorbei. Klar, das kann auch so was vom Wortschatz selber her sein. Vielleicht ist das Wort gar nicht da, das Genaue, was das Kind meint. Aber das ist eben ein Wort entweder ja, semantisch knapp daneben nimmt oder auch phonologisch. Mhm. Ne? Da, das wären nochmal so Auffälligkeiten, man sich denken könnte, gucken wir doch nochmal ein bisschen genauer hin. Mhm. Also, gerade wenn es noch nicht Grundschulkinder sind, die auch ein bisschen mehr erzählen und wo man auch erwarten könnte, dass da eine gewisse Reihenfolge und Systematik hinter dem Erzählen ist, ist ja manchmal bei den Vorschulkindern auch noch nicht so ausgeprägt.
Teilweise.
Können, manche können das schon sehr gut, aber ja, manche dann ja auch doch nicht. Und wenn man da aber so in der Wortschatzarbeit hängt und sich denkt, was ist da denn nur los?
Mhm. Genau, also ja, also auch wenn es jetzt nicht so klassisch wortfindungsmäßig wirkt, auch nicht so, wie man sich das so als Nicht-Sprachtherapeutin vorstellen würde, ne, wie es so dem gesunden Menschenverstand einfach zugänglich wäre, ne, gibt es so, wie du gerade beschrieben hast, einige Indikatoren, die dafür sprechen würden, dass wir mal den WWT 6 bis 10 durchführen, ne, genau. Der für Kinder von
ab 5,5 in
genau, der Kurzversion. Genau, von 5,6, glaube ich, ne, bis 10,11 tatsächlich verwendbar ist. Ne? Also gutes Instrument.
Wenn einen die Normwerte interessieren, genau.
Ja, genau. Mhm. Oder einfach zu gucken, ne, wenn man den zweimal durchführt, ne, das, ist es konsistent benannt? Ne? Mhm. Oder wie sind da die Antwortlatenzen? Wie ist der Unterschied zwischen rezeptiv und expressiv? Vor allen Dingen, wenn man eine computerisierte Auswertung mag, ne, wo man dann auch hinterher noch viel nachbearbeiten kann. Manchmal mache ich sowas ja sehr gerne, mich da rein zu vertiefen, aber gut, wenn man Zeit hat, geht das, ne? Ich glaube jetzt, ein Jingle, nochmal. So, nach ganz langer Pause, hier, das sind hier 17 Sekunden, Ja, gehen wir jetzt hier nochmal auf die theoretischen Hintergründe aus wissenschaftlicher Sicht näher ein. Also die Einführung, ne, die war jetzt mehr oder weniger dazu da, das Ganze mal plastisch werden zu lassen. So ein Feeling, ne, das man ja so als erfahrene Therapeutin inzwischen entwickelt hat, ne, für das, was sich hinter dem Begriff Wortfindungsstörungen verbirgt. Ne? Also so, ne, aus dieser Perspektive angenähert, ich mag das immer total gerne, wenn ich mich in Patienten auch reinversetzen kann. Also nicht nur die Theorie höre und so, wo ich dann denke, es ist abstrakt und dann handle ich so und so, da fehlt mir irgendwas an Anbindung. Ne? Also so dieses, und deswegen brauche ich das irgendwo so, ne? Wie fühlt sich Wortfindungsstörung an für mich, ne? Wenn ich mich reinversetze, wenn ich mich, ne, oder wenn ich es mal ausprobiere, wenn ich das mime, was bedeutet das, ne? Und das war so mehr oder weniger so der einführende Teil, der auch schon einiges an fachlichen Informationen enthalten hat, aber sagen wir mal eher weniger Bezug genommen hat auf die Literatur, ne? Und da wollen wir jetzt noch mal kurz einhaken.
Anja, du als diejenige, die ja auch Semantik-Lexikon als großes Thema im Bereich Kindersprache unterrichtest, welche Literatur empfiehlst du da unbedingt?
Also, ich habe hier auch gerade vor mir liegen das Buch von Christian Wolfgang Glück, Kindliche Wortfindungsstörung, ein Bericht des aktuellen Erkenntnisstandes zu Grundlagen, Diagnostik und Therapie. Also ich finde, gerade im Hinblick auf Wortfindungsstörung ist das Standardwerk aus meiner Sicht, dass man unbedingt benötigt. Also immer, wenn ich nochmal hier mich weiter vertiefen möchte, ziehe ich dieses Buch raus, habe mir auch schon überlegt, ob ich mir das mal kaufen soll. Aber inzwischen kostet das, glaube ich, über 86 Euro.
Also inzwischen heißt, auch wenn da aktuell steht, von wann ist denn das ungefähr?
Ja, das Buch ist ursprünglich, hier, ich gucke mal hier nach vorne, da, wo drin steht, so dass...
Weil das ein bisschen länger gibt es das ja doch schon.
Ja, also es gibt das seit 1998, also Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1998. Und das ist hier die dritte korrigierte Auflage von 2005, die wir hier haben. Ne?
Ja, genau. Also war doch auch schon mal ein paar Jahre älter, ne?
Genau, ja.
Und trotzdem sagst du aber, die Inhalte sind so erhellend, weil was findest du da für dich, was ziehst du da so gut für dich raus?
Ja, also ich denke mal, was toll ist, so grundlegend, ne, für das grundlegende Verständnis auch von semantischen und lexikalischen Störungen allgemein, ist so dieses Vorgehen oder das Denken entlang des mentalen Lexikons nach Lehwelt. Ne? Ja. Also mentales Lexikon bestehend aus einer Lemma, einer Lexemebene. Ne? Also,
das ist das Modell, worauf sich Glück hauptsächlich bezieht.
Genau, ja, beziehungsweise, ne, was so die, und ich finde, das bietet für den weiteren Unterricht auch so einen super guten roten Faden. Also meiner Meinung nach, wenn man das verstanden hat, ja, kann man eigentlich jegliche Therapie selbst draus ableiten. Also man, das ist einfach eine coole Sache, wie ich finde. Ja, so die Aspekte, die jetzt hier wichtig wären aus meiner Sicht. Wir haben jetzt hier nochmal ein paar Beispiele. Wir haben ja am Anfang vom Podcast noch ein Beispiel gehabt. Oder ich habe das so modelliert so ein bisschen. Mhm. Jetzt können wir hier noch hier ein Beispiel aus dem Buch gemeinsam.
Ein echtes Kind.
Ja, das hier zitiert wird, ne? Also auch in einer natürlichen Gesprächssituation werden Mikes, das ist das Kind, Wortfindungsstörungen beeinträchtigend wirksam. Und dann ist hier so ein kleines Zitat, was wir jetzt mal so als Rollenspiel kurz durchführen.
Ja, lass uns mal machen.
Genau. Und zwar geht es um Fragen zu sein Geburtstagsfest in 3 Tagen, über sein Geburtstagsfest in 3 Tagen. Ne? Also, ich bin Mike hier in diesem Zusammenhang und sage, eine Party wärmer machen, machen wir Spiele. Und es gibt Kuchen und...
Du hast doch bestimmt auch einen Lieblingskuchen.
Den Zitronenkuchen.
Was gibt's denn zu trinken? Kaffee ist ja für euch vielleicht doch noch nicht so.
Wasser.
Wasser? Ach, zum Kuchen. Erzähl mir doch nichts. Gibt es da keinen Kaba?
Doch, ein Kaba. Naja, also ein Kaba schmeckt ja, ja.
Auch eigentlich viel besser als Wasser, ne? Sagt dann die Therapeutin.
Ja, genau.
Und dann sagt Mike?
Ein Kaba und ein Limo und gar nichts.
Mhm. Nicht nur so alles aus der Nase rausziehen, sondern auch dann eigentlich noch feststellen, war gar nicht das richtige Wort, ne?
Mhm, genau. Ja, also so kann das auch aussehen, ne? Also nochmal wegen der Authentizität hier zitiert.
Genau, und das ist eins der Beispiele, die man bei Glück findet, ne? In dem Buch, wo er zeigt, wie Wortfindungen auftreten können. Und ich glaube auch nochmal mit verschiedenen Beispielen für andere Symptome und was macht so Wortfindungsprobleme aus, ne?
Mhm. Genau, ne? Also wie kann es sich anhören? Mhm. Ne? Wie merke ich das?
Ja. Was ist schon so typisch dafür?
Ja,
ne?
Ist ja schon teilweise etwas subtil auch, ne?
Ja, ich glaube, wenn es so einfach zu identifizieren wäre, dann bräuchte man kaum die komplexe Theorie zum Verständnis oder auch würde man sich nicht so oft fragen, hat es das Kind denn jetzt ja oder nein? Mhm. Ne? Weil es ist einfach nicht leicht zu identifizieren.
Ja, also ich würde sagen, das ist schon so ein Bereich, in den man so in gewisse Untiefen geraten kann. Ne? Also, und ich finde es immer wichtig, sich da wirklich so reinzukneten, reinzudenken, ne? um auch einen authentischen Zugriff zu bekommen. Zugriff, passt auch zum Thema. Ne?
Und wie du schon gesagt hast, wenn man da einen Modell oder eine Theorie als Grundlage selber im Kopf hat, erschließt sich dann auch vieles, was man bei einem Kind als Reaktion beobachtet oder als sprachliches Verhalten sieht,
ne,
was man dann damit in Verbindung bringen kann.
Man kann dann Rückschlüsse ziehen auch. Ne?
Ja.
Genau, und der Christian Wolfgang Glück hat sich auch verdient gemacht, eben um so ein gewisses Hypothesenfeld. Mhm. Da geht es um Hypothesen zu den Ursachen von Wortfindungsstörungen. Und hier habe ich mal so ein kleines Zitat von meinem Text-to-Speech-Programm.
Ja, mach mal.
Ja, genau. Hier vertont, dass er anbringt. In seinem Kapitel 5.3 Hypothesen zu den Ursachen von Wortfindungsstörungen. Das kommt, glaube ich, auch nochmal ganz gut.
Further, the source of children's word-finding problems seems to vary. Researchers have found it difficult to disentangle the influence of storage elaboration, phonological encoding in memory, and temporal resolution factors. Snyder and Godley, 1992.
Und?
Two hypotheses for describing the source of the word-finding difficulties in children. One, the storage hypotheses, and two, the retrieval hypotheses. German 1994.
Genau, und damit sind wir dann auch schon beim Hypothesenfeld zu den funktionellen Ursachen kindlicher Wortfindungsstörungen. Ne? Das kann man sich so richtig schön plastisch vorstellen. Das ist eher was für den visuellen Speicher.
Weil wir sagen immer so, das ist das Karree nach Glück, ne? Weil das so eben diese ganzen Vierecke in Vierecke reingepackt nochmal darstellt. Also das heißt, es gibt irgendwie vier äußere Punkte, oben, unten, rechts und links.
Also oben.
Was macht oben und unten jetzt aus als diametral gegenübergestellt?
Genau, also oben steht die Abrufstörung als Hypothese, die Speicherstörung steht unten. Und dann sind wir immer noch so in dieser Lemma-Lexem-Geschichte unterwegs. Auf der linken Seite ist dann die Hypothese eines phonologischen Problems zu finden, auf der rechten Seite die semantisch konzeptuelle Ebene, auf der es auch zu einem Problem kommen könnte, kann oder kommt.
Und dann habe ich quasi wie bei so einem Kompass mit Nord, Süd, Ost, West auch sowas wie Nordwest oder Südost, wo sich eben die einzelnen Bereiche überschneiden. Das heißt, wenn ich eine Abrufstörung vermute als Hypothese, dann kann die entweder phonologisch auf einem phonologischen Problem liegen oder auf ein semantisch-konzeptuelles Problem hinweisen oder damit verbunden sein. Wie würde man das nennen, wenn eine Abrufstörung mit einem phonologischen Problem vergesellschaftet
ist? Das wäre dann irgendwie ganz klar zitiert nach dem Hypothesenfeld Störung im Abruf der Wortform.
Mhm. Und Abrufproblem, Abrufstörung auf der semantisch-konzeptuellen Ebene als Problem.
Das wäre dann eine Störung im Abruf der semantisch-konzeptuellen Repräsentation.
Mhm. Und dann gäbe es das nochmal jeweils kombiniert mit der Hypothese, es ist eine Speicherstörung, diese Wortfindungsstörung, ne?
Mhm. Genau. Was willst du jetzt wissen?
Wie würde man es nennen, wenn die Speicherstörung mit dem phonologischen Problem zusammenfällt? Mhm.
Dann wäre es quasi ein Defizit in der phonologischen Speicherung.
Und auch wieder dann ein Defizit, wenn es mit der semantisch-konzeptuellen Ebene zusammenfällt, die Speicherstörung?
Wäre es ein Defizit in der semantisch-konzeptuellen Speicherung.
Genau.
Genau. Und das ist jetzt hier mal einen kleinen Trommelwirbel bzw. Q-Wert. Ja, Glück verquickt dieses Hypothesenfeld dann ja auch noch mit der Hypothese der beschränkten Verarbeitungskapazität. Mhm. Und damit entwickelt er dann quasi einen dreidimensionalen Hypothesenraum zur Erklärung kindlicher Wortfindungsstörung. Ne? Also wir haben hier einmal Speicherung, Abruf, semantisch-phonologisch und mhm. dann noch die Tiefendimension der Verarbeitungskapazität.
Ja.
Möchtest du wissen, welche Punkte das umfasst?
Ja, weil ich glaube, phonologisch, semantisch, Abruf oder Speicherung haben wir jetzt schon mal gut kombiniert. Aber
die Tiefendimension fehlt
ja,
uns
genau.
jetzt noch.
Was heißt hier jetzt Verarbeitungskapazität?
Ja, genau.
Also da gibt was es, heißt das?
Genau, also so bestimmte Leistungen oder Bereiche, in denen eben da etwas defizitär sein kann. Einmal mhm. eben die Kapazität oder Kapazitäten, mhm. genau, in denen was auffällig sein kann oder die nicht so ausgeprägt sind, wie sie vielleicht sein könnten. Einmal die Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses, das ist ein Punkt. Dann die Zeitverarbeitung mhm. als weitere Kapazität, da gibt es auch Studien dazu. Dann Automatisation und Strategiedefizit, also wie mhm. automatisch kann ich etwas abrufen und welche Strategien mhm. verwende ich, macht ja jeder irgendwo. Und das ist vielleicht hier auch defizitär, deswegen gibt es ja entsprechende Therapiearten auch.
Unterschiedlich. Sind es diese drei Verarbeitungskapazitäten?
Ja. Würde ich mal so.
Ne, das heißt, bei dem phonologischen Arbeitsgedächtnis sind wir eigentlich gar nicht so verwundert, dass das auch wieder auftaucht, weil das ja so ein Marker per se für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen immer genannt wird, dass mhm. da sehr viele Kinder Auffälligkeiten haben und anscheinend hat das dann auch im Verbund mit anderen Sachen doch noch wieder auch was mit der Wortfindung zu tun.
Mhm. Gut, ja, genau. Ne? Also es ist spannend, klingt auch logisch in sich. Ne? Ja. Man muss natürlich, wenn man irgendwie wissenschaftliche Belege haben möchte, alles erforschen. Ne?
Mhm.
Zu manchen von den Kapazitäten, da gibt es eben auch also Versuche, Ergebnisse von Versuchen oder Studien, mhm. ne? wo man dann sagen kann, ja, das scheint tatsächlich irgendwie etwas zu sein, was sich auch reproduzieren lässt im Rahmen eines Versuchs. Und bei anderen Dingen sind die Zusammenhänge oder konnten die Zusammenhänge gar nicht so hundertprozentig belegt werden. Ne?
Ah,
aber rein jetzt beispielsweise, was das phonologische Arbeitsgedächtnis betrifft, aber rein der gesunde Menschenverstand besagt, er ist das phonologische Arbeitsgedächtnis, das sogenannte, muss erstmal durchlaufen werden, damit überhaupt was passiert. Ne? Also insofern denke ich mal.
Ja, wenn wir uns wieder die Sprachverarbeitungsmodelle angucken, dann ist das ja immer ein wichtiger Teil.
Genau, also es ist halt, sagen wir mal, glaube ich, schwer zu fassen oder sagen wir mal, genau diese Leistung zu überprüfen, ist wahrscheinlich sehr schwierig umzusetzen im Versuch im Experiment. Deswegen gibt es da vielleicht keine entsprechenden Belege. Genau, und jetzt gibt es ja eben diese Diskussion, ist es ein Abruf, ist es eine Speicherstörung und so weiter und so fort, da will ich mich gar nicht weiter rein vertiefen, aber jetzt wäre es ja auch spannend zu sehen, ne, was spricht denn dafür, dass es ein Abruf oder eine Speicherstörung ist jetzt beispielsweise, und da kann man von ganz bestimmten Punkten reden, die da eine Rolle spielen. Und zwar gibt es Diskrepanzen zwischen rezeptivem und produktivem Wortschatz. Ne, wenn die besonders groß sind, dann ne, kann man eine Unterscheidung treffen. Das ist die sogenannte Recognition-Recall-Unterscheidung. Ne?
Das heißt, wer per se schlau, sowohl den passiven als auch den aktiven Wortschatz immer zu überprüfen.
Genau, also, das sollte in der Diagnostik dabei sein, wobei das Thema Diagnostik und Therapie behalten wir uns mal für später vor, weil ne, das schon ganz schön viel Material, alles, was wir hier haben. Ne? Und genau, was dann noch irgendwie eine Unterscheidung zulässt, ist eben die Abrufgeschwindigkeit. Ob es jetzt Abruf- oder Speicherproblematik ist, dann inkonsistent und Inkonsequenz der Fehler. Weswegen es auch Sinn macht, eben den Test mehrfach durchzuführen. Das nur so als Anregung für weiter, so ein kleiner Teaser für Thema Diagnostik oder so. Genau, Abrufgeschwindigkeit, ne, da hatte ich jetzt nichts dazu gesagt, aber es würde sich ja empfehlen, einen Test dann auch zu machen, der die Abrufgeschwindigkeit auch misst. Da gibt es ja auch
ran oder
so. Ja, genau. Und der Einfluss von Hinweisreizen ist es auch. Und dann eben als allerletztes der Einfluss von semantischen oder phonologischen Interferenzen. Ne? Ja. Also das sind alles Kriterien, die eine Unterscheidung von Abruf- und Speicherproblematik
vielleicht ein bisschen erhellen können.
Genau, genau. Durchaus, ne, würde ich sagen. Also da gibt es schon wirklich, also wenn einfach der rezeptive Wortschatz deutlich besser ist als der expressive, ne, dann haben wir schon einen klaren Hinweis auf was?
Ja, auf die Abrufstörung, nicht wahr?
Genau.
Ja. Ne, haben wir schon festgestellt, dass da die Begriffe sehr präzise auch verwendet werden müssen. Und da, als du es gerade nochmal so differenziert genannt hast, musste ich, wer hätte es gedacht, auch wirklich so deutlich an den WWT denken, der ja genau diese ganzen Punkte versucht in der Diagnostik umzusetzen. Ne? Mhm. Ja. Aber klar, ne? Das Glück, dass da genau auch so umsetzt, wie es hier in der Theorie beschreibt.
Also ich denke mal, das ist wirklich eine Spitzensache, das mal so gefasst zu haben, ne? Für so einen umschriebenen Bereich, der bis dato dann auch noch nicht so viel Beachtung gefunden hat. Ne? Mhm. Das ist auch wieder ein Trommelwirbel-Cue wert. Ja, du hast ja noch andere Werke durchgegraben.
Du hast ausführlich bei Glück gelesen. Ich habe mal im Standardwerk der Logopädin nachgeguckt von Frau Kannengießer im 5. Kapitel zu den semantisch-lexikalischen Störungen, wo sie auch den Begriff Wortfindungsstörung nochmal versucht deutlicher einzuschränken, weil das ja eben oft gar nicht so einheitlich verwendet wird. Benutzt noch so Begriffe wie geht's vielleicht an, ne? Also wir haben Wortfindung, ist es vielleicht auch eine Wortgenerierung, die damit gemeint ist, wenn ich einem Sachverhalt oder einem gedachten Konzept irgendwie versuche, einen sprachlichen Ausdruck zuzuordnen, ist das nicht eher sowas wie Wortgenerierung, würde das besser passen, auch Wortabruf, Wortzugriff, ne, sind Begriffe, die wir hatten jetzt Abruf und Speicherung immer nochmal, Wortabruf, Wortzugriff, und netterweise bezieht sie sich aber auch ganz viel auf Lemma und Lexem, auf das Lehweltmodell, sodass das jetzt nicht eine ganz andere Denkweise ist. Und da finde ich, hilft es auch sehr, nochmal hier nachzulesen. Ich finde, wenn man das Glück-Karree schon mal gesehen hat, passt es ganz gut hier, weil man einfach mit den Begriffen schon mal was anfangen konnte. Und sagt, Wortabruf ist einfach ein ziemlich klar definierter Begriff, bezieht sich auch nochmal auf Grunfeld. Und so die Überlegung, ist es die phonologische Repräsentation die dann die Schwierigkeit macht oder gerade auch die Verbindung zwischen Lemma und Lexem. Vielleicht ist auch einfach der, ja, die Semantik so unsicher abgespeichert, dass dann beim Aktivieren des Wortes, wenn ich das sagen will, dass ich dem gar keine Wortform zuordnen kann. Und dann liegt es gar nicht direkt an der Wortform, sondern eher an der Semantik, weil die unzureichend abgespeichert ist.
Genau. Also das hilft, diese Überlegungen helfen auch nochmal, dass es einem klarer wird oder irgendwie, dass man mehr ein Gefühl auch dafür bekommt, ne, wie es denn jetzt eigentlich ist. Ne?
Und wie du sagst, so diese dieses Grundverständnis davon, dass im mentalen Lexikon Lemma und Lexem einfach zwei Aspekte von Sprache, von sprachlichen Einheiten, von Wörtern sind, die irgendwie abgespeichert sind. Allein diese ist ja auch ein Modell, aber nur dieses Modell, finde ich, hilft da schon total zum Verständnis.
Genau. Ja, cool. Also ich meine, jeder verwendet ein bisschen andere Begriffe. Das ist für Einsteiger teilweise ein bisschen schwierig zu durchdringen. Ne? Aber genau da setzen wir auch so ein bisschen an, um die Feinheiten reinzubringen. Aber letztendlich lässt sich da schon eine gewisse Kontinuität auch finden. Ne? Ja. Aber wir haben ja jetzt selber gemerkt, ne, wir machen ja schon eine ganze Weile Podcasts. Also das hier ist so bei weitem das anspruchsvollste Thema irgendwie. Ne? Also
von der Komplexität her und auch vom Durchdringen der Begriffe, ja, auf jeden Fall.
Genau, nochmal ein kleiner Break hier. Ja, zu guter Letzt hier, wenn mein Tablet das mitmacht.
Gibt es etwa noch eine Literatur, wo man...
Ja, also ich finde, also wo einfach semantische und lexikalische Störungen recht gut auch dargestellt sind oder sehr übersichtlich, kurz und knapp gemacht. Das ist hier der Leitfaden Siegmüller und Bartels, ne? Von Siegmüller und Bartels erschienen im Elsevier Verlag und Elsevier oder Elsevier.
Na, auf jeden Fall immer wieder in neuen Auflagen ja auch schon, genau, ne? Und immer wieder überarbeitet.
Also ich habe es hier relativ neu, ne? Die diskutieren eben auch oder erwähnen zumindest als Erklärungsansätze die verschiedenen Hypothesenmöglichkeit, Abruf, Speicher, das ist ja quasi auch so eine Diskussion, die sich da aufgetan hat, ne, die man, ne, also die spannend zu verfolgen ist. Ja. Ne, man braucht natürlich schon wirklich ein ziemliches Vorwissen, man muss sich da eingearbeitet haben, ne, um damit einem diese Diskussion, damit ne, man überhaupt Lust hat, darüber zu diskutieren, könnte einem ja auch egal sein. Ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen, damit einem auch bewusst ist, warum das vielleicht einen Unterschied machen könnte. Ja. Ne?
Und uns ist es nicht egal, deswegen besprechen wir das hier. Und hier genau schlagen Siegmüller und Bartels, naja, ich sage mal, die selber jetzt nicht, ne? Aber sagen wir mal, die, meinen, das ist ja ne,
die sozusagen, das Kapitel geschrieben haben.
Ja, so ein Sampler mehr oder weniger, ne? Dass es eben auch in jüngerer Zeit zu einer Neueinordnung der Wortfindungsstörung gekommen ist, in quasi in Abkehr von Kausalmodellen im Sinne der Speicher- und Abrufhypothese. Aha. Und man wendet sich hin zur Einordnung des Störungsbildes in den Verlauf der Sprachentwicklungsstörung sozusagen.
Ah, okay.
Willst du wissen, was das bedeutet?
Ja, sag mal, also es ist im Verlauf der Sprachentwicklungsstörung, gibt's anscheinend bestimmte Zeitpunkte? Ja.
Also
oder
hier
so?
Wird es so beschrieben, Wortfindungsstörung wird definiert, also laut eben dieser Neueinordnung, als das Resultat einer unzureichenden frühen Sprachentwicklung. Insofern, als dass diese unzureichende Basis im Vor- und Grundschulalter zu einer ineffektiven und vulnerablen Sprachverarbeitung führt. Ne, da haben wir ja alles zusammengepackt jetzt mehr oder weniger. Ne?
Genau, das heißt also schon relativ früh, was würdest du denken mit früh?
Ja, schon einfach ganz so am Anfang. Das ist so ganz basal. Ne? So
genau, ganz, also das wirklich schon, was weiß ich, unter 3 Jahren, also wo auch immer, da, wo oder wann auch immer dann, in so ganz frühen Bereichen.
Da, wo Sprachentwicklung beginnt. Ne?
Ja, dass da schon basale Fähigkeiten nicht so funktionieren, dass das dann im Vorschul- und Grundschulalter dazu führt, dass die Sprachverarbeitung, wie nennen Sie es?
ineffektiv und vulnerabel ist. Ne?
Ja. Ja. Und das kennzeichnet dann quasi die, die Schwierigkeiten in der Wortfindung oder die Schwierigkeiten im Wortabruf.
Und diese Störung steht laut den Autoren in Beziehung zu ausbleibender Entwicklung der phonologischen Bewusstheit. Ne? Das ist ja teilweise mit behandelten bzw. nicht behandelten Aussprachestörungen in der Vergangenheit. Ne? Das klingt ja irgendwie in sich auch logisch. Phonologische Bewusstheit sollte ja auch immer ein Teil der Therapie bei SES sein. Dann eine sich später entwickelnde Leserechtschreibproblematik und natürlich entsprechend die Erstörung, die Störung der Erzählfähigkeit.
Genau. Ja, klingt in sich auch logisch, wenn ich so Schwierigkeiten habe, passende Wörter abzurufen oder zu verwenden, zu nutzen. In dem Moment, wo ich sie brauche, dann kann ich das nicht so geschickt erzählen. Was wir am Anfang schon hatten, Satzabbrüche, Umschreibungen, irgendwas Komisches, macht es dann nicht so einfach zuzuhören.
Ja.
Und wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt in Richtung Grundschule gehen, das Ganze auch nicht so gut zu verschriftlichen.
Und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ne? Und die Autoren schreiben weiterhin eben, Wortfindungsstörung nimmt damit eine Brückenfunktion zwischen den Störungsausprägungen der Vorschul- und denen der Grundschulzeit.
Weil sie hatten genannt behandelte oder nicht behandelte Aussprachestörungen, Auffälligkeiten in der phonologischen Bewusstheit oder ausbleibende Entwicklung, oder sie hatten es relativ deutlich benannt, und dass das eben im Vorschulalter eventuell also zu beobachten ist und dann zu diesen Schwierigkeiten in der Grundschulzeit führen kann, so gesagt hast, Einschränkungen in der Erzählfähigkeit und vor allen Dingen im LRS-Bereich Lese-Rechtschreibschwäche, was beeinträchtigt sein kann.
Genau.
Und da diese Wortfindungsstörung eine Brückenfunktion im Sinne von erklärt das oder führt dahin oder ist ein Symptom? Wissen wir jetzt nicht genau.
Nö.
Nicht so relevant.
Genau, also Einflussfaktoren auf den Wortabruf variieren natürlich von Kind zu Kind. Und so profilorientierten Vorgehensweise wird eine Symptomentrias beschrieben.
Ja.
Ne? Also das erklärt vielleicht nochmal, was du gerade gefragt hast oder postuliert, deren Gewichtung pro Kind eingeschätzt werden muss. Also unterschiedlich. Ja, Defizit im phonologischen Kurzzeitgedächtnis, Defizit in der phonologischen Bewusstheit und Defizit im Abruftempo bekannter Wörter. Ne? Damit hat man ja auch schon wirklich eine ganz gute Behandlungsindikation auch, ne? Wenn man sich das anschaut. Genau, dazu haben die auch noch eine sehr schöne Abbildung, und zwar Einfluss- und Faktorenmodell der Kindheit. Wortfindungsstörung. Ne? Genau, das wollen wir jetzt hier nicht in allen Details beschreiben, ne? Aber hier kommt irgendwie, ne? Also sind hier diese Faktoren nochmal, die ich gerade genannt habe, zueinander in Beziehung gesetzt. Ne? Und ich würde sagen, dass...
Das heißt, du würdest schon empfehlen, wenn man sich mit dem Thema Wortfindungsstörung beschäftigen will, hatten wir den Glück im Original, gern mal bei Kannengießer zum überblicksartigen Verständnis und für was wirklich auch aktuell Anscheinendes mit dieser Idee in der Einbettung in die SES unbedingt auch in den Leitfaden zu gucken.
Ja, ich denke mal, das ist so Literatur, die einen da weiterbringen kann. Ne? Also es ist ja immer wichtig, sagen wir mal, nicht so eindimensional zu sein, ne? Sondern wir müssen ja wenn wir wissenschaftlich arbeiten, also niemand zitiert nur einen Autor im Hinblick auf irgendwas. Ne? Und, und klar, und damit hat man halt, einfach so, kann man einfach ein Feeling entwickeln, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt später Therapie mache, ne? Also wie ich das dann ausrichten möchte, ne? Kann ja sein, dass ich mich einfach zum Beispiel auch an Glück und der Elaborationstherapie orientieren möchte, ne? Kann aber auch sein, dass ich mir überlege, okay, Siegmüller und Kauschke haben da eine etwas andere Idee dazu, ne? Wie erklärt sich das denn und wie lässt sich das denn in den Kontext irgendwie mit reindenken? Und dann, also man braucht einfach Entwicklung und Bezüge, um selber aktiv entscheiden zu können, wie möchte ich denn jetzt behandeln? Ne? Was mache ich da eigentlich? Ne? Man sollte schon immer wissen, was man tut. Ne?
Ja, oder im besten Fall auch, warum man davon ausgehen könnte, dass das jetzt dem Kind hilft, ne? Genau. Je nachdem, auf welches Modell wir uns vielleicht nochmal beziehen.
Oder was wir sonstige Beobachtungen gemacht haben auch. Genau. Ne? Ja, also hier kann ich nur wieder Kurt Lewin zitieren. Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Ne? Mhm. Also rein theoretisch, ne, wenn man sich das hier so durchliest, braucht man eigentlich kein Therapiekonzept mehr. Also wenn
kein
man,
vorgegebenes. Ne,
kein vorgegebenes, weil man ja weiß, ne, also okay, also das sind dann die Ansatzpunkte. Da muss ich hingucken, phonologische Bewusstheit. Ne? Dann...
War noch...
Ja.
Kurzzeitgedächtnis und Abruf, Geschwindigkeit.
Also, solche Sachen halt, ne? Also das ist dann im Grunde genommen schon mal relativ klar. Und wenn man dann noch irgendwie semantische Aspekte einbeziehen möchte, weil man da auch Beobachtungen gemacht hat, wie auch immer, da wollen wir jetzt gar nicht mehr so vertiefend drauf eingehen, weil das ja jetzt schon recht viel war, was man dann auch verdauen muss, wenn man uns hier zugehört hat. Und also die Thematik ist wirklich sehr komplex und es...
aber auch sehr spannend sehr und interessant.
Sehr spannend, genau. Vielleicht könnten wir auch mal einen Podcast noch mal machen und diskutieren die Abruf- und Speicherhypothese. Also der eine vertritt das, der andere das. Das kostet wirklich viel Vorbereitung. Das kann man nicht so aus dem Ärmel schütteln. Es sei denn, man bleibt an der Oberfläche. Ne? Aber das wollen wir in der Regel nicht. Nun gut, dann würde ich sagen, ich mache mal unseren... Abschluss-Jingle, oder? Sind wir fertig für heute?
Ich glaube schon.
Ja, also Diagnostik und Therapie können wir, haben wir ja eigentlich schon, weil wir haben ja die Theorie, die ja zur Praxis führt, aber da können wir uns dann vielleicht irgendwann anders nochmal drauf konzentrieren. Ansonsten hier unser Jingle.
Verabschieden wir uns für heute, stimmt's?
Dann machen wir das doch mal so, ne? Genau. Kannst du vielleicht noch schaffen, zur Arbeit zu kommen?
Unbedingt noch. Genau. Einen schönen Tag noch.
Oder schönen Abend, je nachdem, wann man sich das anhört. Oder schönen Morgen. Oder schöne Autofahrt.
Auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Das kommt auf jeden Fall.
Genau.
Tschüss.
Ciao.